Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast rund um alle Aspekte der additiven Fertigung. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck beginnen, erfahrene Anwender sind oder 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Denn es geht nämlich immer nur darum, seinen 3D-Drucker nicht nur zu besitzen, sondern ihn wirtschaftlich im Unternehmen einzusetzen. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist mit dem Titel »Die Wahrheit über wirtschaftlichen 3D-Druck« und warum wir dieses Buch geschrieben haben. Denn der Interviewgast ist heute mit dabei, Alexander Starnecker von Weißer Spulenkörper. Alexander, ich freue mich riesig, dass wir heute gemeinsam über unser Buch sprechen können, das wir geschrieben haben. Stell dich doch auch in ein, zwei Sätzen doch bitte noch mal ganz kurz vor.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du die Möglichkeit hast, dass wir uns heute darüber unterhalten können. Und ja, mein Name ist Alexander Starnecker, ich bin Geschäftsführer von Weißer Spulenkörper. Wir sind im Kern ein Spritzgussunternehmen mit ca. 100 Spritzgussmaschinen, vorrangig im elektrotechnischen Bereich unterwegs, aber auch Medizintechnik und was es sonst noch alles an spannenden Branchen gibt. Und wie gesagt, ich freue mich einfach riesig, heute mit dir über das Buch sprechen zu dürfen. Und ich glaube, es ist sogar eine Premiere, dass ich dich heute auch in deinem eigenen Podcast interviewen darf, oder?
Ja, absolut. Mich hat bis jetzt noch nie jemand so richtig viele Fragen gestellt. Also ist absolut Premiere. Und für alle, die jetzt sagen, um welches Buch geht's denn da jetzt eigentlich? Ich glaube, wir haben es beide heute da liegen. Wir können es mal in die Kamera halten.
Na? Bin vorbereitet.
Absolut in der Hinsicht. Der Grund, warum wir den Podcast natürlich auch aufnehmen, ist, also sowohl du, gehe ich davon aus, aber auch ich habe viele Fragen bekommen mit, warum habt ihr das Buch geschrieben und was steckt denn da drin und wie ist es aufgebaut und was hat das Buch jetzt eigentlich für eine Berechtigung am Markt, weil es gibt ja schon so viele Bücher. Und ich glaube, die Fragen gehen wir jetzt heute einfach mal gemeinsam so ein Stück weit durch. Da haben wir beide, glaube ich, so unsere eigene Story, die wir während diesem Schreibprozess und was wir davor eigentlich alles so erlebt haben, ja, so durchgemacht. Das waren ja auch einige sehr tolle Phasen, die da mit dabei waren.
Ne? Mhm. Genau. Ja, aber war auch zwischendurch mal anstrengend, so ein Buch zu schreiben, aber im Wesentlichen bleibt es toll. Also vielleicht auf die erste Frage gleich mal zu antworten, Johannes, warum es das Buch aus meiner Perspektive gibt, ist, ich habe eine Zeit lang recht viele Vorträge gehalten zum Thema strategische Ausrichtung von 3D-Druck. Wie kann ich ihn sinnvoll einsetzen, weil wir das bei uns im Unternehmen ja sehr stark tun, schon seit einigen Jahren da unterwegs sind und mich dann auch immer wieder Leute eingeladen haben für Vorträge, um das eben zu beschreiben, wie das uns gelingt und was daran wichtig ist. Und für mich ist der Grundaspekt immer die strategische Orientierung, das Geschäftsmodell, die Wirtschaftlichkeit. Das ist ja alles irgendwie eins, auch wenn es andere Begriffe hat. Und um das alles mal einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch ein paar weniger Vorträge zu machen dadurch und uns vielleicht leichter kommunizieren zu können, ist dann aus meiner Sicht das Buch entstanden. Das war so ein bisschen die Motivation, das Wissen darüber einfach in die Breite zu kriegen. Und es freut mich mega, dass es geklappt hat und vor allem, dass wir das zusammen hingekriegt haben. Wie war es bei dir, Johannes?
Also es entwickelt sich im 3D-Druck ja so viel weiter und ich habe ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, so richtig viele Einblicke in ganz viele Unternehmen, sowohl Dienstleister als auch jetzt produzierende Unternehmen aus der Industrie. Und ich sehe natürlich von außen in die Unternehmen rein und sehe bei ganz vielen halt immer die gleichen Themen. Und ich habe damals das Profi-Wissen-Buch geschrieben. Das war ja mehr so das Buch, wie starte ich richtig mit 3D-Druck? Wie muss ich da schon richtig denken? Wie konstruiere ich? Aber immer mehr war das ein Thema, was die Leute schon kannten dann. Und es ging mehr, wie verdienen wir da jetzt Geld damit? Wie skalieren wir das jetzt? Und die Unternehmen haben dann so einen Erfolg gehabt. Ja, ihr habt ja auch einen riesen Erfolg damit gehabt, dass ich mir auch gedacht habe, wir müssen es irgendwie festhalten, dass es nicht nur um Technik geht und dass es nicht nur darum geht, so einen Drucker irgendwie zu besitzen und rumzuspielen und sich darzustellen im Sinne von, wir machen da auch was, sondern vielmehr zu sagen, wir setzen es wirtschaftlich ein. Wir machen auch für unsere Kunden was Gutes. Und wir entwickeln uns dann auch weiter. Also es ist deutlich mehr zu einem strategischen Punkt geworden mittlerweile, weil ich sehe es immer mehr, das Geld für Investitionen in diese Technologie ist ein bisschen knapper geworden und jetzt muss ich es einfach lohnen, dass da was dabei rausspringt. Na?
Heißt, du würdest sagen, das ist jetzt so generell ein Thema, vor dem die Branche steht?
Absolut. Der Hype ist vorbei. Das haben wir im Buch ja auch ganz kurz angemerkt, dass jetzt geht es nicht mehr nur darum, darüber zu reden, sondern es geht darum, es wirklich umzusetzen. Und jetzt sieht man auch bei vielen Unternehmen, wer hat in der Zeit was umgesetzt und wer hat einfach nichts umgesetzt. Und das geben die meisten nicht zu. Und ich denke mir, da haben wir eine ganz gute Schnittmenge getroffen von von dem Wissen, was du hast und den Informationen strategisch und der Umsetzungskraft von meiner Seite, dass wenn das Buch jemand liest, er sich direkt wiedererkennt und auf der anderen Seite auch sagt, okay, es ist vielleicht gar kein Technikthema mehr, es ist ein Strategiethema, es ist ein Mindset-Thema, weil aus den vergangenen Jahren muss man was umsetzen, um an ein Ergebnis zu kommen im 3D-Druck am Ende des Tages. Man kann das nicht einfach so ein bisschen nebenher mitmachen
Klar, ich
dabei.
meine, das muss man überall. Also klar, du musst immer was umsetzen, um ein Ergebnis zu haben. Und ich fand, du hast es so schön mal in irgendeinem Gespräch mit uns mal auf den Punkt gebracht. Es gibt, glaube ich, kein produzierendes Unternehmen, und ich hoffe, ich trete da jetzt niemanden auf die Füße, der nicht irgendwo mal einen 3D-Drucker rumstehen hat oder mindestens mal ein 3D-gedrucktes Bauteil in der Hand hatte. Das heißt, so dieser erste Berührungsschritt war ja überall da. Deutschland, Europa, ich würde sagen, es gibt kein produzierendes Unternehmen, das sich nicht mit dem Thema in irgendeiner Form mal beschäftigt hat. Es ist halt nur irgendwo in der Versenkung verschwunden. Du hast es mal mit dieser Staubschicht auf den Druckern, der wurde halt mal gekauft, wurden drei Teile gedruckt, hingestellt und mittlerweile staubt er quasi als Skulptur irgendwo im Keller oder im Eck ein. Und das ist so das, worauf du raus möchtest, oder? Was du gerade
Ja,
gesagt hast.
absolut. Also jeder hat irgendwie damit gestartet und es gibt ja so drei Phasen im 3D-Druck. Die sind auch im Buch ganz gut beschrieben. So die erste Phase ist, man kennt es, man hat schon mal davon gehört. Da sind wir jetzt alle drüber hinweg. Die zweite Phase ist, man setzt es ein. Man hat vielleicht aber auch schlechte Erfahrungen gemacht. Der Drucker ist eingestaubt. Nebendran steht noch so ein Obsttrockner, um das Filament zu trocknen, weil der Reseller gesagt hat, das brauchst du. Und dann sind da noch ein paar Werkzeuge und das Material ist noch sozusagen in den Drucker reingeladen, was da am Anfang mit dabei war. Und man hat sich so gefühlt, als hätte man das Feuer entdeckt, weil man zwei Teile gedruckt hat. Und jetzt kommt eher die Phase, man nutzt es, aber man ist mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Und immer dann muss man sozusagen seinen Denkprozess ändern und seine Strategie anpassen, um ein besseres Ergebnis am Ende des Tages hinzukriegen. Und da sind wir jetzt einfach. Und das Buch gibt sozusagen aus meiner Sicht so den ersten Kick oder Startschuss oder Kickoff, dass man sich in der Situation wiedererkennt und am Ende dann sagt, Mensch, ich muss jetzt wirklich was verändern und strategisch denken, um es einzusetzen, weil das ist einer der letzten Aussagen im Buch, die du gesagt hast, die muss unbedingt rein. Die Frage ist einfach, was kostet es dich am Ende des Tages oder am Ende des Jahres, wenn du es nicht machst? Und zwar nicht richtig. Und es wird ja schon in der Politik darüber diskutiert, produktiver zu arbeiten. Also es gibt dieses Werkzeug 3D-Druck so toll, um produktiv zu arbeiten. Das wissen die meisten wahrscheinlich, die den Podcast hören. Aber auch ich finde immer noch Anwendungen, wo ich mir denke, da bin ich vielleicht schon mal dran vorbeigelaufen und da kann man auch wieder sehr viel Zeit und Geld einsparen am Ende des Tages. Ja, es steckt.
Was sind denn so die Hauptgründe? Was sagst denn du, warum es nicht eingesetzt wird? Also wo ist denn das Problem? Wir wollen ja alle Geld verdienen. Ich glaube, so viel kann man auch unter deinen Zuhörern
Absolut.
sagen. Es geht dir so, es geht mir so. Deswegen sind wir ja wirtschaftlich hoffentlich erfolgreich unterwegs, weil das unsere Motivation ist. Aber warum ist diese Strahlkraft, also oder diese Möglichkeiten, die der 3D-Druck bietet, die ja wirklich groß sind? Und ich glaube auch, das ist ein Punkt, in den technischen Unternehmen ja allen klar ist. Du hast es mal so schön beschrieben mit, dass du kannst alles im 3D-Drucker herstellen, was du mit Knete formen kannst. Ja?
Ja.
Das wissen ja alle mittlerweile. Das ist ja das, was du beschrieben hast mit deinem Profiwissenbuch, dass die Basics sind überall da. Aber der Transfer in die wirtschaftliche Umsetzung fehlt. Und was glaubst du, was sind die Gründe, warum das scheitert?
Also, ich kann es vielleicht mit einem Satz ganz gut festmachen, und zwar, was man nicht kennt, kann man nicht vermissen. Wenn man noch nie
Ah,
in einem
stimmt.
Fünf-Sterne-Hotel war, dann weiß man nicht, dass man in eine Rezeption mit dem Auto reinfahren kann, die Türen werden geöffnet und die Koffer werden aufs Zimmer gebracht und man kriegt sofort die Wellness-Kleidung und darf sich dann Apfel nehmen, hinsetzen und man ist angekommen, ohne große, viel Check-in. Ne? Mhm. Und ich glaube, die meisten wissen wirklich nicht, wie groß das Einsparpotenzial mit dieser Technologie ist. Und weil man das nicht weiß, sagen die, ja, wir haben ja auch 3D-Druck gemacht. Wir haben bei den anderen auch gesehen, dass der Drucker da steht und dass die ein bisschen was machen. Also dieses wirkliche, also die, in der Vergangenheit ist oft darüber gesprochen worden, was man mit 3D-Druck machen könnte.
Ja.
Jetzt geht es eher darum, welche Ergebnisse wirklich liefert, und das kennen die meisten noch nicht wirklich. Deswegen, so, wenn das aber auch jemand kennt, dann gibt der doch meistens richtig Gas, weil er vor sich etwas sieht, wo er sagt, aha, da kann ich ja was, da, ein Ingenieur nimmt nie den zweitbesten Rasenmäher im Schuppen, der nimmt immer den besten. Nur wenn er nicht weiß, dass der andere der bessere ist, dann nimmt er den natürlich nicht. Also es ist so ein Bewusstseinsthema. Das ist einer der größten Hürden. Und dieser Irrtum, 3D-Druck ist für Raketenteile, jetzt im übertragenen Sinne. Und nicht für Bauteile, die so popelig einfach sind, aber der Effekt am Ende des Tages groß ist. Weil eigentlich druckt man nicht das Bauteil, sondern man schafft es, ich sag mal, weniger Kosten zu haben, also den Stress der Mitarbeiter zu reduzieren und einfach auch wieder wirtschaftlich damit zu arbeiten. Mhm. Na, in dem Fall.
Ja, eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, was du so erzählt hast, ist, also wissen es die Menschen nicht oder wollen sie es nicht wissen? Ja, das ist schon, wir unterscheiden das ja auch im Buch so ein bisschen in diese Kategorien und wollen ja beides vermitteln. Es gibt ja die Kategorie, die du beschrieben hast. Sie wissen es nicht, die Potenziale nicht. Wir stehen so ein bisschen vor dem Berg. Wie kann ich die wirtschaftlichen Möglichkeiten heben? Und ich meine, da bist du natürlich prädestiniert. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon die dritte Podcast-Folge, die wir zusammen machen. Ich habe das in dem anderen auch schon erzählt. Da hast du bei uns ja einen sensationellen Einstieg und Aufschlag hingelegt, dass wir genau die Sachen erkennen konnten am Anfang, wo wir es wirtschaftlich einsetzen können. Das heißt, das wäre verhältnismäßig relativ leicht, da hinzukommen, Buch kaufen, Johannes anrufen und dann funktioniert. Ich glaube, das andere Thema ist viel spannender auch. Also ist gleich spannend, aber im Buch vielleicht auch rausgestellt, worauf wir hinaus wollen, dass dieses Mindset, was du am Anfang angesprochen hast, und ja, auf der anderen Seite auch die Angst vor etwas Neuem. Ich möchte auch niemand zu nahe treten, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe selber genug Sachen, bei denen ich nicht möchte, dass sich irgendwas verändert. Aber beim 3D-Druck kostet es halt echt richtig Geld, wenn wir das nicht tun.
Ja.
Und da, das ist das, was wir oft feststellen bei uns, wenn wir quasi mit Kunden sprechen, ja, und Partnern sprechen. Ich habe sogar neulich von einem wirklich sehr großen Unternehmen mit einem gesprochen, wo ich mir die ganze Zeit frage, warum geht es denn nicht weiter? Und sage, ich habe es verstanden, ich habe es intern, seit einem Jahr laufe ich rauf und runter und mache für eure Technologiewerbung super Qualität, hohe Genauigkeiten, was ihr elektrotechnisch mit den Materialien hinbekommt, sensationell. Ich habe es voll verstanden, ich sehe die Potenziale. Aber ich renne bei mir intern immer gegen die Türen, weil die alle sagen, ja, wir machen es, und nachher macht es niemand, weil niemand Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, weil diese Personen schlicht Angst davor haben, jetzt in die neue Technologie gehen zu müssen und quasi alles, was sie bisher gewusst haben an Produktions-, an Entwicklungserfahrung, neu in Frage stellen müssen.
Absolut.
Ja. Und das machen halt Menschen ungern. Und deswegen ist auch der Aufruf und das Buch ja auch sehr kurz gefasst und gehalten, dass es eben auch in das, wie man Neudeutsch das schön sagt, Eingang ins C-Level findet, damit, weil wenn es von Geschäftsführungsseite nicht gewollt ist, dort weiterzumachen, dann ist unsere Erfahrung, glaube ich, Johannes, dann wird es auch nicht passieren, weil die es verstanden haben, sich intern ständig an verschlossenen Türen die Nasen blutig laufen.
Absolut, absolut. Funktionieren tut es nur manchmal, wenn die Mitarbeiter das dann heimlich machen. Das kommt auch manchmal
wie
vor.
Wie bei KI.
Ja, und dann merkt man auf einmal, irgendwas ist besser, aber man weiß nicht was. Und dann wird die Geschäftsleitung auf einmal hellhörig und sie sagt dann, ja, okay, war ein Fehler von uns. Ihr dürft jetzt. Und dann ist auch der Drang gar nicht mehr so hoch, weil dann ist nicht mehr so geheim. Also je geheimer es manchmal ist, umso mehr Energie stecken die Leute rein. Es ist nochmal ganz lustig, das so zu sehen. Aber um darauf nochmal kurz reinzugehen, dieses Mindset. Man müsste die Leute viel mehr fragen, was hält dich denn davon noch zurück? Und das ist einfach diese Angst vor dem Neuen, weil wir Menschen, wir mögen es einfach nicht, wenn wir nicht wissen, wie etwas endet. Also, wenn wir irgendwo hinfahren und wir kennen den Weg, dann ist es eine einfache Sache. Aber wenn der Weg ungewiss ist und man weiß nicht, was auf diesem Weg alles passiert, dann gehen manche diesen Weg gar nicht. Also es gibt dort auch so einen psychologischen Effekt. Und zwar, manchmal traut man sich die Frage nicht zu stellen, weil man Angst vor der Antwort hat in der Hinsicht. Also die denken da meistens schon weiter. Und es ist ganz interessant, wobei wir im Buch ja diese Punkte ja auch genau ansprechen. Und es ist ja auch etwas, das kann man lösen. Das ist ja nicht jetzt unlösbar. Wenn man aber dann schnell verstanden hat, dass es nur ein Mindset-Thema zum Schluss war und man wie so eine Fliege die ganze Zeit gegen so eine Scheibe knallt, das tut ja unterbewusst auch weh, wenn man da sagt, man muss es machen, aber man macht es irgendwie nicht. Und irgendwas blockiert mich und dann das weiß man das selber auch nicht. Da braucht man immer so einen Input von außen, der einem sagt, hey, das ist dein Problem und das müssen wir jetzt angehen und da müssen wir jetzt gemeinsam durchgehen und du wirst am Ende des Tages eine große Freude daran haben. Na?
Das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, den ich für wichtig erachte, weshalb wir drehen uns ja quasi immer noch völlig skriptlos um die Frage, warum wir dieses Buch geschrieben haben. Aber ich glaube,
Ja.
das ist ja auch die Frage, die über allem steht. Und zwar, wir wollten ja ohne, also nicht, dass C-Level und Entscheider keine technische Kompetenz haben, um Himmels Willen, aber ohne großen Technik-Input die generelle Logik bewusst zu machen hinter dem
Ja.
3D-Druck. Und das ist uns ja deswegen wichtig, weil wir ja das, was du beschrieben hast, ja auch die Leute identifizieren müssen, die es bewusst sabotieren. Also das haben wir ja auch, also nicht, weil es gemeine Menschen sind, sondern weil sie einfach Angst davor haben, die ganz normalen Motivationen, die uns allen die ganze Zeit in Unternehmen und auch sonst wo begegnen. Aber es gibt ja auch die bewussten Sabotierer. Und ich meine, wir stellen die ganz oft fest, also wir haben dann oft das, oder manchmal oft das übertrieben, manchmal das Szenario, das wissen wir genau. Wir kriegen dann als Dienstleistungsanfrage das Problem, das das Unternehmen seit 5 Jahren versucht zu lösen und seit 5 Jahren nicht hinbekommen hat zu lösen. Und dann kippen sie es uns auf den Tisch und sagen, ja, aber der 3D-Druck kann es doch, ja. Und um dann vielleicht dann doch an den Punkt zu kommen, wo man eben auch Abstriche machen muss und dann zu sagen, na, das sind keine 100%, das sind nur 80% meiner Lösung. Und genau deshalb funktioniert 3D-Druck nicht. Aber es hat auch nichts anderes vorher funktioniert. Das ist dann so der Nebensatz, den alle weglassen. Und dann mit den 80% sind wir auch nicht zufrieden. Oder wir sind auch nicht bereit, uns irgendwo dahingehend an der Konstruktion was zu überlegen, am Material was zu überlegen oder sonst irgendwas, dass wir auch mit dem Ergebnis vom 3D-Druck zufrieden sein können. Und da möchte ich aus eigener Erfahrung alle Entscheider einfach davor warnen, dass es völlig menschlich ist, dass die eigenen Mitarbeitenden sowas halt mal versuchen und quasi das Unlösbarste als quasi nicht lösbar nehmen, um als Beweis dafür, dass der 3D-Druck nicht funktioniert. Und das erlebe ich einfach viel zu oft und deswegen war es uns einfach wichtig,
Ja,
ja.
die wollen am Ende halt immer recht haben. Das ist gut fürs eigene Ego, wenn man das jetzt so sieht. Na, ich kenne diese ganzen Diskussionen. Na, da sagt man dann, ja, die ganzen Probleme, die seither immer da waren, die müssen jetzt auf einmal von der neuen Technologie 3D-Druck gelöst werden. Und wenn die das halt nicht kann, dann ist 3D-Druck gleich mal doof. Es ist aber schon immer, ich sag mal, schlecht gewesen, in eine Diskussion reinzugehen, ohne offen zu sein, seinen eigenen Standpunkt zu verschieben. Und das ist ja auch so ein Punkt, dass die meisten sagen, ja, ich möchte das Problem gerne lösen, aber ich bin gar nicht bereit, ein anderes Material zu nehmen, meine Konstruktion anzupassen. Nee, das muss genauso funktionieren. Aber dabei liegt ja genau dort der große Schatz im 3D-Druck, was man so kostenlos alles dazu bekommt, wo man sich einfach verweigert dann dagegen. Und dann macht man sich es halt einfach selber schwer. Ich muss auf der anderen Seite aber auch sagen, viele haben es nicht gelernt in der Schule oder im Studium. Und für die ist es immer noch so was total Digitales, Komisches. Aber das ist wie mit allem bei uns in der Welt. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, durchdringt man das Thema und auf einmal versteht man es. Und dann wird man auf einmal auch total von diesen Vorteilen überzeugt und sagt, man möchte damit Gas geben, na, in der Hinsicht. Aber vielleicht noch Frage an dich. Was ist aus deiner Sicht das Buch und was ist es nicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Also es ist ziemlich gut, das kann ich vielleicht mal so sagen. Und ich glaube, es erfüllt den Zweck, den wir damit erreichen wollten. Und der Zweck ist, einen relativ niedrigen Einstieg ins Thema zu schaffen mit dem wichtigsten Aspekt überhaupt, und zwar der Wirtschaftlichkeit. Und wenn wir das nicht, den 3D-Druck als Technologie sehen, dann ist es einfach zum Scheitern verurteilt, weil es ist keine Technologie, sondern es ist ein Prozess, es ist eine Anwendung und es ist ein Geschäftsmodell. Ja. Deswegen unterscheiden wir ja im Buch auch sprachlich. 3D-Druck ist die Technologie und die industrielle additive Fertigung ist das Mindset, der Prozess, das Geschäftsmodell, das dahinter steckt.
Absolut.
Und wenn wir das also nicht industriell denken, nicht skalierbar denken, nicht reproduzierbar denken, dann ist es einfach eine Spielerei. Es tut mir echt leid. Und dieser 3D-Druck, der war jetzt einfach mal 20 Jahre lang gefühlt, vielleicht sogar noch länger, eine sensationelle Spielerei. So. Und wir konnten alle rumspielen, weil es genug Geld im Markt gab und jeder bereit war, für tolle Spielereien Geld zu bezahlen. Und was sehen wir jetzt? Also ich habe auch schon Gespräche gehabt mit, jetzt gehen die ein oder anderen Großen aus dem 3D-Druck raus oder es gibt mal eine Insolvenz oder sonst irgendwas. Ist es jetzt das Ende des 3D-Drucks? Und ich sage immer, nein, das ist nicht das Ende des 3D-Drucks, das ist das Ende der Rumspielerei und der Anfang der Seriosität. Weil jetzt bleiben diejenigen da, die eine gewisse Seriosität haben und eine Anwendung haben, die genau den industriellen Ansprüchen entspricht. Also reproduzierbar, industriell fertigbar, serientauglich, das sind alles, also jedem produzierenden Unternehmer oder Unternehmen ist das völlig klar. Aber der hat sich die Branche einfach viel zu wenig damit beschäftigt. Und diesen Einstieg, wie das gelingen kann, das ist das Buch. Und das zu drehen von der Spielerei in diesen wirtschaftlichen Aspekt. Und so viele tolle Beispiele, insbesondere, ich kann es sagen, weil es hauptsächlich aus deinem Teil ist, deswegen kann ich dich loben. So viele tolle Beispiele, wie es eben geht. Und vor allem, eigentlich einer meiner Lieblingsteile, ja, falls du das auch noch fragen wolltest, ist die Not-to-Do-Liste von dir. Und gehen alles zusammen, bietet einfach so einen tollen Aspekt auf das Thema Wirtschaftlichkeit, auf das wichtigste Thema überhaupt.
Ja, man
Und
sollte bestimmte
was
Dinge
ist,
einfach nicht tun.
genau, ja, und was es nicht ist, ist einfach, dass es irgendwie jetzt mal zum 100. Mal eine Technologie erklärt und unterscheidet, was jetzt FDM und SLA und SLS und voneinander ist. Ich
Ja.
glaube, das ist durch. Ja,
Ja.
das.
Ich bin damals in die Bibliothek gegangen, in der Hochschule Aalen, als ich damals das Profi-Wissen-Buch geschrieben habe und habe gesagt, gut, ich hole mir jetzt jedes Buch zum Thema 3D-Druck oder im Zusammenhang und bin dann mit so einem Riesenkorb, keine Ahnung, es waren irgendwie 20 Kilo da rausgelaufen und die hat mich dann komisch angeguckt und hat gemeint, was haben Sie vor? Schreiben Sie so jung schon eine Doktorarbeit? Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss was recherchieren. Und ich war am Ende des Tages, wo ich diese Bücher durch, also ich habe nicht alle gelesen, ich habe mir dann natürlich einen Überblick geschafft. Ich war maßlos enttäuscht. In allen stand eigentlich das Gleiche drin, wie funktioniert die Technologie. Nirgends stand drin, wie finde ich Anwendungen. Nirgendwo stand das Thema Mindset. Nirgendwo stand drin, was sind eigentlich die größten Fehler, die man macht. Und hat es damals begonnen. Und das haben wir beide ja dann auch besprochen. Wir müssen ein Buch schreiben, das man an einem, ich sag mal, schönen sonnigen Nachmittag in 2 Stunden durchlesen kann, bei einer Zugfahrt vielleicht auch noch, wo man schnell was mitnimmt, was so ein kleines Arbeitsbuch ist, wo man sich auch mal einen Stift nimmt und dann was reinnotiert oder dass man dem Chef auf den Tisch legt und sagt, bitte lies es.
Ja.
Also als Geschenk für Ostern oder wenn man diesen Podcast auch wirklich hört, das ist wirklich ein Geschenk, das kann man seinem Chef geben und kann sagen, bitte lies es, dann wirst du mich besser verstehen, um das Thema 3D-Druck weiter nach vorne zu tragen. Und wir haben vor allem dieses ganze Blabla weggelassen, wie toll es sein könnte und was man alles machen wollen würde, sondern es ist eigentlich die wahre Realität, die wir da reingepackt haben. Ja, manchmal sogar so, dass der Verlag gesagt hat, gut, das sollten wir noch mal ein bisschen anpassen. Aber da kennt man mich vielleicht noch nicht so gut, dem
Ja,
Fall. Ja.
es war vielleicht tatsächlich manchmal ein bisschen zu direkt, das haben wir noch ein bisschen
Haben wir noch ein bisschen entschärfen müssen, ne?
Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich glaube, der wichtigste Punkt ist tatsächlich, was du gerade angesprochen hast. Wir wollen, also jetzt, weiß nicht, warum man das so sagen darf, aber
ja.
Es wird nicht unser Geschäftsmodell sein und wir werden nicht unser Leben lang von diesem Buch leben können.
Absolut nicht.
Vielleicht können wir uns zusammen mal ein Eis kaufen davon. Aber
wir gehen mal zur Eisdiele und ich lade dich ein und du lädst mich mal ein. Aber ich sage mal, natürlich ist es ein Weg, der das Thema in die Breite trägt, weil ich mir denke, da draußen gibt es so viele Unternehmen da draußen, die genau an dem gleichen Punkt stehen. Das ist wie bei der Deutschen Bahn vielleicht an irgendeinem Schalter, wo es nicht weitergeht, wo keiner dran sitzt und denen erklärt, sie müssen, in welchen Zug sie einsteigen müssen, so in der Richtung. Die sind irgendwo, es klingt jetzt hart, aber irgendwo hängen geblieben oder stehen geblieben, wenn man das so sieht. Und da habe ich mir damals gesagt, wir müssen doch gucken, dass wir die Unternehmen retten können, ein Stück weit, dass die wenigstens die Möglichkeit haben, das Buch zu kaufen, weil auch wie schlimm die Zeiten auch immer sind, ein Buch kann man sich immer leisten für irgendwie ein paar Euro. Um dann weiterzugehen, um dann am Ende des Tages zu sagen, stark, wir probieren vielleicht selber mal was und es hat nicht ganz so funktioniert, aber wir glauben dran und dann ruft man uns beide an und wir helfen dann und geben dann gemeinsam Gas. Also das ist eigentlich natürlich so ein Zündfunke, den man losschicken kann. Und das ist auch etwas, das fällt mir auch ein, da möchte ich vielleicht noch in ein, zwei anderen Fragen, die vorhin schon waren, noch mal kurz einhaken. Den Leuten geht es gar nicht um die Technik, das verstehen die meisten super schnell. Das war bei euch auch so. Ihr wart super schnell, was das Technische anging. Da musste ich ganz wenig machen. Den meisten fehlt der erste Gedanke, dieser erste Zündfunke, wo die dann dieses erste Aha-Erlebnis haben und sagen, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Manche lassen das dann sofort wieder fallen und manche andere sagen, da müssen wir sofort handeln. Also das tut ja schon weh, wenn wir allein schon wissen, dass wir doch was anders machen können. Und der Aufwand dafür so gering ist und die Kosten nahezu noch geringer da dabei. Deswegen, wenn wir vielleicht auf die nächste Frage gehen, welcher Inhalt war uns besonders wichtig? Ich sage mal, du hast ja auch einen super interessanten Teil geschrieben, vor allem mit der vierten Dimension. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz ein, zwei Sätze noch dazu sagen, was man damit meint.
Ja, die vierte Dimension, ich drehe es jetzt einfach mal ein bisschen anders, die vierte Dimension ist Flexibilität. Warum? Also wir haben bisher im produzierenden Unternehmen haben wir Serienproduktion anhand von drei Faktoren optimiert. Das war Zeit, Kosten und Qualität. Das sind die drei Achsen, an denen optimiert wurde, oder das Dreieck, das bisher da war, die drei Dimensionen. Und seit über 100 Jahren optimieren wir diese drei. Wir werden es nie schaffen, in allen Ecken gleichzeitig zu sein. Das ist so die Grundtheorie und auch die Praxis, die wir sehen. Sondern was wir tun, ist immer weiter das Dreieck zu verkleinern. Und je kleiner dieses Dreieck wird, desto weniger können wir uns differenzieren und desto austauschbarer werden wir und desto weniger Potenziale können wir heben. Also wir in diesen drei Faktoren, muss man ja ehrlich sein, die Potenziale, die wir da noch heben können, sind relativ gering. Das ist mal Faktor 1, warum es so spannend ist, eine vierte Dimension aufzumachen. Und das Zweite ist, wir haben all diese drei Dinge auf Kosten der Flexibilität gemacht, weil wir standardisiert haben. Wir haben es erreicht, Qualität, geringere Kosten und schnellere Verfügbarkeiten haben wir über Standardisierung gelöst. Immer mehr Standards und so weiter. Ich glaube, das muss ich niemand von deinem Publikum und dir sowieso schon nicht erklären. Und dadurch verlieren wir Flexibilität. Jetzt passiert aber Folgendes, der ganze Markt, der ganze Nutzerbereich, jeder schreit nach Flexibilität und jeder möchte das ein bisschen anders, da ein bisschen Individualisierung, es gibt so Schlagworte wie Hyperpersonalisierung, Mass Customization und was weiß ich was alles. Das ist mit unserem Seriengedanken, den wir momentan haben, nicht darstellbar. Da braucht es eine neue Technologie und diese Technologie, die das ermöglicht, ist der 3D-Druck. So, weil es die einzige Technologie ist, bei der digitale Fertigung auch wirklich funktioniert. Ja? Und deswegen Flexibilität nicht nur im Sinne von Lagerhaltung oder was auch immer zu denken, ja, oder schnellere Rüstzeiten, sondern einfach mal zu denken, okay, kann ich vielleicht eine neue Technologie nutzen, um meine Flexibilität nach oben zu kriegen? Das ist im Prinzip der Anstoß aus dem Bereich, den ich da geben wollte.
Ja, und es ist auch super spannend, weil das ein absoluter Mindset-Teil ist. Das muss man am Anfang verstehen, damit man überhaupt diesen nächsten Schritt gehen kann. Ja? Und jetzt vielleicht so der Anteil von Inhalt, wo ich mir gedacht habe, den muss ich unbedingt reinpacken, weil das glaubt mir meistens sonst immer keiner, dass wenn man allein diese Lean-Prinzipien verstanden hat, und du hast ja auch einen großen Lean-Anteil auch noch mit reingepackt, und dass man wirklich mit den, das klingt so banal, mit den popligst einfachsten Anwendungen mal kurz 60.000 Euro einsparen kann im Jahr. Und das Einsparen kann man nahezu so sehen, dass jeder gesparte Euro auch ein Euro mehr Gewinn ist. Und du weißt es selbst auch, wie viel dort natürlich auch Verschwendung generiert wird. Dass man muss meistens gar nicht so weit in die Serie gehen. Man muss erstmal die ersten kleinen Hausaufgaben machen. Und da habe ich im Buch auch einige Kennzahlen reingemacht, wie viel Geld man dort einsparen kann. Wenn ich das öffentlich sagen würde, ich glaube, die meisten würden sagen, ich bin komplett verrückt. Das glaubt man mir meistens gar nicht, bis man wirklich selber nachrechnet und diese Flexibilität dann auf einmal spürt. Und das ist natürlich so, das merkt man in den ersten 2 Wochen gar nicht, sondern das merkt man meistens dann nach 3, 4 Wochen. Und in der fünften Woche merkt man, irgendwas hat sich verändert im Unternehmen. Man weiß es aber noch nicht. Spätestens dann, wenn auf die Kostenstelle nicht mehr so viel gebucht wird am Ende des Tages. Ja. Also.
Nee, also das ist mein ein Bauteil, das kann ich jetzt nur die sehen und nicht hören. Ich darf es auch nicht ganz zeigen, deswegen lasse ich meine Hand so ein
Ja.
bisschen drauf. Das ist so ein klassisches Beispiel. Das ist so ein Medienverteiler, der wurde bisher aus Aluminium gefertigt. Ja, das ist der ist Faktor 5 günstiger 3D gedruckt, weil man keinen Montageprozess hat, keinen Fräsprozess. Ja, und dann redet man noch über das ganze Thema Nachhaltigkeit und sonst irgendwas. Das ist so simpel. Also Faktor 5 günstiger ist halt schon ein Wort, wenn man jetzt auch mal über Kosteneinsparungen redet, wo ja auch viele Unternehmen davor stehen. Und da nochmal den Mut aufzubringen, zu sagen, komm, ich investiere in eine Technologie. Ja, es geht ja nicht darum, dass wir was verkaufen wollen, sondern wir wollen ja generell die Branche heben. Deswegen,
Ja.
da investiere ich nochmal in eine Technologie und guck mal, was ich mit der Technologie an Kosten einsparen kann. Ich kann das nur empfehlen. Und für alle, die noch ein bisschen Mut brauchen, die Erfahrung von uns jetzt als weißer Spulenkörper war, es war wichtig, dass der Drucker mal da war und die Leute freien Zugang hatten zum Drucken für ihre Lösungsideen und dann kamen die Anwendungen. Und du sagst, also den ersten Drucker, den wir gekauft haben, der hat sich wir haben das mal nachgerechnet, innerhalb von 2,5 Monaten amortisiert gehabt, allein über diese Einsparungen, die wir durch die Anwendungen gelaufen haben.
Ja, und der war sogar noch relativ teuer damals, ne? Also, wenn man die Preise von heute nehmen würde, dann ist meistens durch die ersten 4 Druckvorgänge der Drucker schon bezahlt. Also, und du hast wahrscheinlich vorhin an meiner Mimik gemerkt, also fünffache Einsparung, das juckt mich schon gar nicht mehr. Für mich ist das vollkommen normal. Also, wenn da irgendjemand kommt und sagt, ja, wir haben das jetzt halt so und so viel Euro günstiger gemacht, dann denke ich mir auf der anderen Seite so, warum nur 3 Euro? Eigentlich soll es 50 Euro günstiger sein. Also, was habt ihr denn da weggelassen? Wenn man das, also, es klingt jetzt so hart, wenn ich das jetzt so sage, aber ich bin da eine ganz andere Flughöhe gewöhnt, wo ich mir dann denke, okay, da. Entweder haben sie das Ding schon total optimiert und es war da vorher schon gut, oder die haben einfach die Hälfte daran vergessen, wenn man das so sieht. Ja. Vielleicht ein, zwei Punkte noch, und zwar, wir haben ja das Buch ein bisschen strukturiert. Jeder hat so seinen Teil in dem Buch, das wird man auch merken. Aber wenn ich so frage, was war für dich so der größte Aha-Moment beim Schreiben?
Boah. Also definitiv am Ende, wie einfach es dann doch ist. Ja, ist ein komplexes Thema, aber die Logik, die sich durchzieht, die ja schon, also man merkt ja ganz oft im Schreiben erst, was es wirklich für eine Konsequenz hat und was für eine Auswirkung hat und so weiter, wenn man es mal niederschreibt oder erzählt oder was auch immer. Im Niederschreiben ist immer noch intensiver. Und die Einfachheit, die da war, das fand ich so bemerkenswert. Und dann nachher zu sagen, Mensch, wir müssen dieses Buch jetzt unbedingt unter die Leute bringen, weil es im Kern so einfach ist und von so viel Komplexität überlagert ist, die völlig unnötig ist.
Ja, man muss manchmal einfach bestimmte Dinge komplett weglassen, um diesen wahren Kern zu sehen, diese Meta-Übersicht, um dann den klaren Fokus drauf zu haben. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe ja diesen Anwendungsteil reingeschrieben und bin dann immer weitergegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt müsste ich eigentlich wissen, wer liest denn dieses Buch? Und in welcher Situation ist denn der, damit ich ihm den richtigen Ratschlag geben kann? Wenn er aber in der Situation ist, ist der Ratschlag vielleicht nicht der beste, um am Anfang sofort Gas geben zu können. Und dann kam mir dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, ich muss es genau andersrum machen. Ich muss eigentlich die ganze Zeit nur sagen, wie man es nicht macht. Dass man das sind wir wieder am gleichen Punkt, wie du auch sagst, man muss manche Dinge einfach weglassen. Weil, ich sag mal, Misserfolg zu vermeiden führt automatisch zu mehr Erfolg, wenn man das so sieht, weil man bestimmte Dinge einfach komplett weglässt. Das war für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich könnte da jetzt ewig lang weiterschreiben und zig Situationen durchgehen, aber es ist vielleicht besser zu sagen, manche Dinge einfach nicht zu machen. Und da haben wir im Buch ja einen riesen Bestandteil drin von dieser Not-to-Do-Liste. Also allein schon die durchzugehen und zwei Sachen daraus zu finden. Also wenn jemand alle findet, dann kann er eigentlich jetzt nur noch erfolgreich werden, wenn man es mal so sieht. Aber allein schon ein paar Dinge abzuschalten in seinem Vorgehen und in seiner Strategie würde immens viel bringen, weil man die ganze Zeit was mitschleppt, was nicht sein muss, was wie so ein Päckchen ist, wenn man das so sieht. Ja, ja. Sind wir schon fast am Ende von der Podcast-Folge? Oder hast du noch ein, zwei Fragen? Gerne, ja. Also.
Ich hab eine ganz fiese für dich.
Okay.
Was ist denn für dich eigentlich 3D-Druck?
Boah. Also, ich stelle die Frage ja auch immer den Podcast-Gästen, ne? Und ich bin ja immer gespannt, was die sagen. Aber für mich ist es so, also ist das Werkzeug, um mit der richtigen Denkweise, es klingt jetzt so banal, aber Geld zu verdienen am Ende des Tages. Es ist nichts anderes am Ende, womit ein Unternehmen wieder seinem eigentlichen, ich sag mal, naturell hinterhergeht, wenn man es mal so sieht. Ich sehe es eher als Werkzeug also wenn das Werkzeug mit der richtigen Denkweise miteinander kombiniert wird, dann kann das so mächtig sein für einen, dass man gar nicht weiß, was da vor einem steht. Und das ist für mich 3D-Druck oder industrielle additive Fertigung. Ich nehme es jetzt mal als Sammelbegriff da dabei. Ja. Wie ist
Das
es bei dir?
finde ich irgendwie cool, weil das irgendwie so, das passt zu dir. Irgendwie so, ist völlig unsexy, wenn ich das jetzt so sagen kann. So, ja, ist halt ein Werkzeug. Ja, aber es drückt so viel Klarheit einfach aus. Ja, es ist einfach ein Werkzeug. Und das sollte man einfach nutzen, wie einen Hammer und einen Schraubenzieher am Ende des Tages.
Ja,
Cool.
und es gibt ja auch genügend Anleitungen, es richtig zu nutzen in der Hinsicht. Aber wenn wir bei dem Beispiel ganz kurz bleiben, mit einem Schraubenzieher kann man auch viele Dinge machen. Man kann irgendwas aufhebeln, man kann was zuschrauben, aufschrauben, man kann es für irgendwelche andere Sachen auch noch verwenden. Wenn man so sieht, bei 3D-Druck ist nahezu ähnlich. Am Ende des Tages steht, was zählt als Erfolg. Wenn Rumspielerei als Erfolg zählt, dann in Ordnung. Wenn es aber am Ende des Tages einfach Geld und Zeit ist und Innovationskraft zu steigern, dann muss man die richtige Denkweise dafür haben. Und du hast es auch gesehen, man muss dann am 3D-Drucker nicht viel rumspielen, sondern man muss es dann halt einfach dafür nutzen, für was es gedacht ist. Also, wenn man jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange ich in der Branche jetzt bin, ich glaube 13 oder 14 Jahre jetzt dann, ich glaube, da darf man schon mal abstumpfen, was das Thema angeht. Wenn du jetzt erwartet hättest, dass das jetzt irgendwie Innovation ist, ich glaube, Innovation ist schon lange nicht mehr. Also es war auch schon keine Innovation mehr, als ich in die Branche rein bin, glaube ich.
Krass.
Ja, so nehme ich
Das
es wahr.
nenne ich mal klar.
Ja, irgendwann bist du an dem Punkt, da hast du, es klingt jetzt komisch, aber da hast du so einen Blick auf das Ganze von oben. Und deswegen können wir auch diese Podcast-Folgen, zum Beispiel auch diese Next-Gen-AM-Podcast-Folge machen, weil wir da einen anderen Blick drauf haben. Man sieht es einfach mit von einer anderen Brille. Und es laufen ja auch viele Fäden bei uns und bei mir zusammen, wo ich dann auch Informationen mitkriege. Und dann manchmal ist es auch ziemlich lächerlich. Da sagt man, das wird der nie machen. Das ist einfach nur ein Gerücht, was man gehört hat. Das glaubt man nicht in der Hinsicht. Ja, also von dem her. Aber wie ist bei dir? 3D-Druck ist für dich oder für mich. Wie definierst du das so in etwa?
Also, ich bin halt wieder das Gegenteil dazu, aber das ist ja schön in der Kombination. Für mich ist einfach so unfassbar viel Potenzial. Und das, was ich vorhin gesagt habe, diese neue Dimension, und da geht so viel auf für mich unter diesem Aspekt. So viel Möglichkeiten, so viel Potenzial. Und mir tut es halt einfach weh zu sehen, wie viel da auf der Strecke bleibt. Und das ist echt, das Deswegen, ich bin mehr so shiny unterwegs vielleicht.
Okay. Aber beides ist eine super Voraussetzung, um voranzukommen, ne? Um Fortschritt zu erzielen, finde ich. Jetzt, ich stelle ja auch immer die zweite Frage mit, was ist das beeindruckendste oder beste Bauteil, was man je in der Hand gehabt hat? Wer von uns beiden soll zuerst antworten?
Ja, wenn du fragst, fange ich an, ja.
Ja.
Und also bei mir ist es natürlich ein Bauteil von uns. Ja,
Ja,
auch das muss ich ein
klar.
bisschen vorsichtig in die Kamera zeigen. Aber das ist, wir werden da auch mal jetzt mal auf uns für Awards anmelden. Wir haben ja so einen Kontakt, den wir umdrucken. Also vom Spritzguss kennt man das. Umspritzen ist eine relativ gängige Technologie. Aber umdrucken und quasi einen dreidimensionalen Kontakt zu umdrucken ist schon echt mega cool. Und da bin ich, also deswegen darf ich so stolz sein, weil ich habe es wieder gedruckt, noch mehr überlegt. Da bin ich so unfassbar stolz auf unser Team, dass wir das hinbekommen haben. Und deswegen ist es für mich gerade einfach das beeindruckendste Bauteil, das ich auch übergreifend in der Hand gehalten habe bisher.
Ja. Es war, also da muss man vielleicht noch zusagen, das war nicht FDM.
Nee.
Das kann ja jeder, sondern es war die Hot-Lithografie-Technologie. Also wenn
Von
man es jetzt
Cubicure, ja.
in, ja, von Cubicore, also in dem Fall MSLA oder SLA in diese Kategorie packt mit Flüssigkeit. Als du mir das erzählt hast, habe ich auch zu dir gesagt, zeig mir dieses Bauteil bitte. Weil das war für mich auch was, wo ich gesagt habe, das ist super spannend, dass ihr das hingekriegt habt. Na, aber das schafft man nur, wenn man wiederum diesen Drang hat, wie du vorhin gesagt hast, dieses Unmögliche möglich zu machen und dem Kunden wirklich weiterzuhelfen und der Erste sein zu wollen in der Hinsicht. Na, dabei.
Ja.
Ich habe ein ganz einfaches Bauteil, wenn du mich fragen würdest in der Hinsicht. Also da
Was ist
kommt
dein
mein.
beeindruckendstes Bauteil? Sorry, dass ich den Einstieg verpasst habe.
Ja, ich hole alle wieder auf den Boden der Tatsachen jetzt zurück. Dieses eine Bauteil hier. Also es klingt so banal, aber das war mein erstes 3D-gedrucktes Bauteil, was ich damals in dem Roboterlabor aus diesem Drucker rausgenommen habe, weil ich war in folgender Situation. Ich habe ein studentisches Projekt gehabt an der Hochschule Aalen und ich musste den Aufsatz für den Roboter an den Roboter kriegen und diese mechanische Fertigung an der Hochschule, die hat sich ein bisschen quergestellt, mir irgendwie zu helfen. Vielleicht hat auch die Zeichnung einfach nicht gepasst. Ich weiß es nicht, woran es lag. Und da habe ich gesagt, ich muss einen anderen Weg finden. Und dann wurde 3D-Druck sozusagen das Werkzeug, um mein Projekt zu retten. Und als ich das dann hinmontiert habe, das war so für mich so dieser Moment, wo ich dann das Feuer entdeckt habe, habe ich so das Gefühl gehabt. Und dann, um das vielleicht den Schluss auch zu erzählen, und zwar, es ging darum, dieses eine Bauteil hier aus Kohlefaser zu wickeln. Und
Stark.
dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon diese Buchsen nicht habe, dann drucke ich mir das und im Endeffekt habe ich mir dann in diesem Projekt so viel gedruckt, dass ich, ja, das war eigentlich der Startschuss von dem, was wir damals auch ganz stark dann gemacht haben, die Anwendungen zu finden und so weiter. Also eigentlich ist es das banalste Bauteil, irgendein Ring mit ein paar Löchern drin, aber es war für mich alles in dem Moment, um mein Projekt zu retten. Und da habe ich mir gedacht, boah, diesen Stress, den müssen doch viele andere auch haben, dann müssen die das doch auch lösen können dann. Ja, genau. Jetzt, ich sage mal so, jetzt haben wir die wichtigsten Punkte eigentlich durch. Die meisten fragen sich ja, sag mal, wo gibt es das Buch jetzt eigentlich? Also, wir
Im
haben es
gut
euch.
sortierten Buchhandel, bei Amazon, bei dir, bei uns auf der Website oder einfach in Google eingeben, wirtschaftliche 3D-Druckstrategien und schon ist da.
Ja, ganz genau. Also, wer jetzt Hunger darauf bekommen hat, ein neues Mindset zu bekommen, der auf einmal gesehen hat, dass da noch mehr Potenzial da ist und so weiter, der muss dieses Geld dafür einfach ausgeben. Wir werden nicht reich davon, aber jemand, der es liest, kann in seiner Welt absolut was bewegen, so wie ich finde. Na? Ich glaube, Alexander, das ist nicht das letzte Buch, das wir geschrieben haben. Na? Also, da. Das ist eins von X. Also, wer seine Sammlung jetzt starten möchte, sollte sich's jetzt holen, bevor es in der Erstauflage vergriffen ist, um noch diesen Limited Edition Effekt reinzukriegen, ne?
Sehr gut,
Wenn
sehr
man
gut.
es so sieht. Also, wer wirklich Und das meine ich todernst, mit 3D-Druck Geld verdienen will und will es profitabel einsetzen, der sollte nicht hergehen und sich zuerst einen Drucker kaufen, sondern zuerst das Buch lesen und uns dann anrufen, weil dann hat er die absolute Abkürzung gefunden, um da Gas zu geben. Ja. Willst du noch was hinzufügen oder gibt es noch irgendetwas, wo wir sagen, das konnten wir gar nicht wirklich ansprechen jetzt?
Ich kann niemals besser abbinden wie du. Das
Meinst du? Okay, das
war
war's.
ganz großartig zusammengefasst. Und ich bin einfach nur super happy, den Weg mit dir bis hierhin und noch viel weiter zu gehen. Vielen
Ja,
Dank.
gerne. Also, kauf dieses Buch in dem Fall. Dann sieht man sich im nächsten Level wieder, wenn man das so sagen kann. Alexander, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir wieder so um die 50 Minuten zu quatschen in dem Fall. Ich glaube, wir müssen nächstes Jahr einfach nochmal eine Podcast-Folge machen, indem wir von diesen ganzen Erfolgsstories dann reden, die das Buch gelesen haben und haben dann auch Gas gegeben in der Hinsicht.
Sehr gerne,
Machen
Johannes.
wir's.
Vielen Dank dir.
Also, bis dann.